Wenn Sie vom Spotify auf Ihrem Handy in 10 Minuten, ohne dass Sie bei Spotify noch einloggen müssen, dann starten Sie im Grunde genommen bei Zart wie Kruppstahl. Am Spotify auf Ihrem Handy starten Sie Ihr Podcast. 10 Minuten. Schauen Sie sich die großen Podcasts an. Wenn Sie gemischten Leberkäse oder Fisch und Fleischig, 5 Minuten Harald Reitinger. Sie steigen praktisch im
Servus miteinander. Ja, freilich, auch mir da drunten haben wir Herz für Zart wie Kruppstahl. Mit unseren Spezies Mike und Alex. Wo sind wir heute? Im Biergarten. Weil es ist jetzt schon langsam Frühjahr. Und das Alkoholverbot haben sie auch kippen können. Mei, sonst geht's heute um einen Semsrott-Nico und einen Sonneborn-Martin, die wo gerade einen Knatsch miteinander haben zum Scheinen. Die Großkopferten, die sind schon rechte Hundskrüppeln, Verreckte. Schärfere Maßnahmen wird's aller Voraussicht Arbeit geben und natürlich geht's auch um einen Cancel-Culture. In diesem Sinne, Kruzi Türken, Herrgott sag, Kreuzbirnbaum und Hallerstein. Pfiat Gott und auf geht's!
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 38.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zart wie Kruppstahl. Mike, ich habe gute Nachrichten für dich.
Hallihallo. Gute Nachrichten, bin ich immer ein Fan davon, wenn nicht dieser Halbsatz mit den schlechten Nachrichten dann kommt.
Und dazu noch juristische gute Nachrichten.
Oha. Na da, was hast du gehört, was ich noch nicht gehört habe?
Die perfekte Nachricht für dich, das generelle Alkoholverbot in Bayern wurde gerichtlich gestoppt.
Habe ich vor 3 Minuten im Autoradio gehört. Sind unzulässig, ne? Ja, aber ich habe, hatten wir da schon mal drüber geredet, aber als da in Passau regional diese Verbote erlassen wurden, ne, dass man nicht in der Öffentlichkeit trinken darf und man nur noch in die Öffentlichkeit darf aus beruflichen Gründen oder um zum Arzt zu gehen und einkaufen und sowas. Da habe ich mich natürlich gefragt, alles klar, wenn man davon ausgeht, dass du beim Arzt nicht irgendwie säufst und im Nettomarkt auch kein Zapfhahn ist, muss es doch in Bayern irgendeinen Beruf geben, bei dem man in der Öffentlichkeit saufen kann. Hat dein Berufsberater dich da mal drauf hingewiesen oder weißt du, worum es sich da handelt? Oder?
Nee, also ich glaube, das liegt halt weiterhin an dieser alten Normalisierung des Bieres zum Mittag in Bayern, dass das ja als Grundnahrungsmittel irgendwie auch akzeptabel ist, dass du zum Mittag in Bayern ein Bierchen trinkst. Und ich glaube, das kannst du bei vielen Berufszweigen beobachten.
Ja, verstehe. Das kann natürlich sein.
Also die haben ja erstaunlicherweise generell eine andere Bierkultur als wir, auf die sie sich ja auch viel einbilden. Mal sehen, wie es nach Corona aussieht, ob die Brauereien, diese ganzen kleinen Privatbrauereien da überleben, so Franken. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass das da einfach auch viel normaler ist, als hier im zivilisierten Rest Deutschlands sich da zum Mittagessen auch noch einen reinzulöten. Mhm.
Na ja, gut, um die ganzen kleinen Brauereien.
Das ist ja immer so, wenn man über exotische Völker spricht, man kann es ja nie so hundertprozentig selber nachfühlen. Deswegen sind das an dieser Stelle nur Spekulationen.
Ja, das stimmt. Naja, um die kleinen Brauereien würde es mir natürlich leid tun, irgendwelche Schickimicki Indian Pale Ale Craft Brauereien von mir aus. Aber die wird es dann hoffentlich eher in Friedrichshain oder so hinwegraffen und nicht in Bayern oder Franken oder Südthüringen. Thüringen ist ja quasi mit dem fränkischen, bayerischen Regional eigentlich verbandelt. Das ist ja dann im Wald irgendwann so ein Übergang. Da reden die Rehe auf einmal bayerisch oder fränkisch. Das merkst du dann gar nicht. Dass du dann schon im Nachbarland bist.
Thüringisch ist ja auch aus dem Fränkischen entstanden. Also es ist jetzt, weiß ich nicht, es ist halt an sich schon sehr nah eigentlich. Und wenn du dann eine Grenze ziehst über ein halbes Jahrhundert, dann ist das schon interessant, wie da irgendwo auch diese historischen Verwachsungen dann irgendwo auch zerschlagen werden, erstmal langfristig.
Naja, natürlich.
Na, was so über Jahrhunderte oder über Jahrtausende dann gewachsen ist, plötzlich ganz unnatürlichermaßen zerstört. Wobei das, glaube ich, in Thüringen, also Südthüringen, nicht ganz so bemerkbar ist wie jetzt, sag mal, Richtung Göttingen raus, weil du ja durch den Wald und durch die natürlichen Höhenlagen an sich eine sehr natürliche Grenze hast. Also ich glaube, dass so die, die hier Richtung Goldene Aue, ne, all das und Osterhausen und so, ich glaube, dass die da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, dass die da mehr drunter zu leiden hatten.
Ich glaube, wir haben einen alten gesehen, Podcast, durch, da durch hieß direkt Grenze. Dialektik, wenn ich mich nicht irre. Da hatten wir das schon mal. Ja, ja, klar, also gerade hier in Südthüringen, da sind ja dann durch die Berge natürlich, sind da ganz, ganz klare Grenzen. Ne? Das ist ja teilweise im 5-Kilometer-Maßstab nachweisbar.
Na, ich meine, im Endeffekt kannst du es dir auch nicht trauen, durch diese ganzen Täler zu wandern, weil du weißt halt nie, in welchem lebt ein kannibalischer Stamm, ne, der dich dann nicht weiterziehen lässt oder so. Ist ja heutzutage immer noch die Gefahr. Fällt einem nur nicht so auf, wenn man dann über die ganzen Brücken fährt, über den, wie heißt die eine? Streitschlag oder so. Also da gibt's ja sehr, sehr, sehr krude Namen.
Keine Ahnung, über 1000 Brücken musst du gehen, um den Einheimischen zu verstehen oder so ähnlich. Ich kenne den Tölpelsprung als Brücke. Ja, ja, das sind auch ganz oft Flurnamen, die Brücken dann irgendwie so. Aber es ist jetzt sehr heimatforscherisch, ich weiß nicht.
Okay. Auf jeden Fall kann man an der Stelle sagen, wenn du ein Fahrzeug hast, dass du nirgendwo ausfahren kannst, dann komm nach Thüringen. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle in Deutschland, wo dieses heilige, man kann ja noch so schnell fahren, wie man will, wirklich umsetzbar ist. In allen anderen Bereichen Deutschlands ist es ja unrealistisch eigentlich.
Du meinst unsere Autobahn?
So, auf den Autobahnen, ja, ja. Die Autobahnen in Thüringen sind oftmals sehr leer und oftmals sehr schnell befahrbar.
Das stimmt, also von Thüringen nach, also wenn ich überlege, wenn wir früher, wir sind öfter mal zu irgendwelchen Konzerten nach Schweinfurt gefahren oder so, das war echt ein Trip, ne? Also jetzt mit der A71, da bist du so schnell dort, das ist schon krass, aber du darfst natürlich nicht so durch die Tunnel heizen, gell? Da ist dann schon enorme Benutzungsgebühr, falls du da schneller als 80 fährst.
Ja, also im, na wie heißt's? Der lange.
Rennsteigtunnel.
Genau, im Rennsteigtunnel hast du, glaube ich, 3 Blitzanlagen. Musst halt nur wissen, wo die sind. Ne, musst ein paar Mal durchfahren, dann weißt du Bescheid. Nee, natürlich nicht. Also Tunnel, also ganz ehrlich, ich fahre an jeder Stelle, wo ich darf, fahre ich so schnell ich kann und an allen Stellen, wo ich nicht darf, fahre ich halt so schnell, wie ich darf. So, das ist die goldene Regel. Ne? Wenn man schon vom Staat so entsprechend angeleitet wird, dann kann man sich ja in jedweder Hinsicht dran halten. Ne? Wenn da steht, darfst du schnell fahren, wie du willst, dann machst du es halt. Und wenn du es nicht darfst, machst du es halt nicht. Und dann hast du von das Beste aus beiden Welten, sage ich mal.
So. Ja, normenhöriger Bürger und Rebell.
Gleichzeitig. Das ist schön, wenn man sowas immer noch verbinden
Alexander
kann.
Alexander Prinz. Ja, das wär gut für die Visitenkarte. Hast du noch irgendwelche Neuigkeiten aufgeschnappt bei deinem juristischen Infofeldzug hinsichtlich des Alkoholverbots in Bayern?
Nee, das Thema interessiert mich auch zu wenig, als dass ich das länger als eine Überschrift lang gelesen hätte. Also da hast du mich jetzt ganz falsch verstanden. Was ich aber ganz interessant finde oder wo ich auch ein bisschen neidisch bin, ich wäre gerne Angestellter von Trump gewesen, weil dann hätte ich mir ein paar Antiquitäten aus dem Weißen Haus mitnehmen können.
Oh, tatsächlich?
Also wenn ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, haben die tatsächlich einiges mitgehen lassen.
Also war das gar kein Sturm aufs Kapitol und so weiter, sondern man darf sich jetzt aus Regierungsgebäuden irgendwelche Sachen mitnehmen oder zählt das nur fürs Weiße Haus?
Ne, war nur das Weiße Haus. Ach so. Also in diesem Artikel wurde darüber gesprochen, dass Trumps Mitarbeiter das Weiße Haus plündern. Also die Wortwahl war halt auch schon wieder sehr erquicklich. Und eigentlich ist unser Podcast heute auch zu früh. Könnte sein, dass eine spontane Sondersendung durchgeführt werden muss, weil wir wissen ja alle nicht, was vielleicht doch noch passiert.
Ja, also wenn was passiert, lass lieber einen Podcast machen, bevor du wieder so ein halbgares YouTube-Video dann, sorry, wird rausgeschnitten, keine Ahnung.
Ja. So das, wenn ihr das jetzt gehört habt, ne, das ist die Art und Weise, wie Mike mit mir umgeht. Das
ja, Zensor mit der Schere. Auf jeden Fall. Aber was nimmt man da mit? Das Bruchband von Benjamin Franklin oder was hängt da noch rum?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wer weiß, vielleicht hat man vor Trumps Amtseinführung auch einfach alles mit Kopien ersetzt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ach so, und John Schaffer hat sich gestellt.
Ja, das hab ich auch gehört. Ich habe nur vorhin, da habe ich nicht drauf geklickt, aber irgendwie hat auch das amerikanische Fernsehen darüber berichtet.
Es gibt ja jetzt auch die neue Trend-Social-Media-App Clubhouse.
Ja, worum geht es denn da? Das habe ich vorhin gerade auf Deutschlandfunk irgendeinen Bericht gehört. Da hat natürlich wieder ein sehr besorgter Datenschützer gesprochen.
Ja.
Der aber klang, als ob er vor 1950 geboren war.
Also du, ich weiß es nicht, weil ich habe kein Apple-Produkt. Ich habe schon meine Einladung bekommen, aber ich kann nicht beitreten, weil ich eben schäbiger Android-User bin. Ja, und deswegen ist es für mich auch noch ein Rätsel, aber ich glaube, es ist wieder etwas, was ich nicht wahrnehmen werde, weil ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, gelesen habe, dass es etwas zynischer Kommentar zugegebenermaßen eine Plattform ist für Leute, die gerne mal einen Podcast gehabt hätten, aber den nie jemand zugehört hat bis zu diesem Zeitpunkt.
Aha.
Also es ist wohl wie so eine Art Gruppenchat. Und da denke ich mir so, boah, also Kommunikation in eine Richtung verbraucht schon viel Zeit, aber wenn die Leute dann auch noch antworten können. Nee.
Nee, das hat ja dann fast was mit Kommunikation
zu tun. Ja, boah, nein, also bitte. Eine Unterhaltung.
Also dann lieber wie wir, die ständig zu E-Mails aufrufen und sich nicht darum kümmern, ne?
Das ist aber ein guter, das ist wirklich ein guter Punkt. Lass wirklich mal auf Kommentare auch bei Instagram eingehen. Ich habe nämlich gesehen, dass da ein paar rumgekommen sind, die wir schäbigst ignoriert haben.
Ja, ist ja nicht so, dass wir es uns nicht anschauen. Da waren schon ein paar interessante Sachen dabei, wo ich gedacht habe, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, ja. Ich würde einfach mal kurz durchgehen, was bei uns in den Nachrichtenanfragen steckt. Also nicht die, die wir direkt bekommen, sondern die, die gefiltert werden von Instagram. Weil die vielleicht immer ein bisschen unter die Bank fallen. Ich hau jetzt einfach mal alle raus, die ich so finde. Der Nico schreibt
zum Beispiel... Ich habe eine sehr coole Nachricht von einer Rentnerin gelesen irgendwie, wenn ich mich erinnere.
Ich weiß auch von wem. Ich weiß auch definitiv von wem. Ich gehe einfach mal ganz kurz durch. Der Nico schreibt, hab gerade euren Podcast gehört. Ich bin von Beruf Rettungsassistent und studiere Humanmedizin. Grüße aus Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob wir, haben wir dazu aufgerufen, das uns mitzuteilen oder war das einfach...
Ja, uns hat, also zumindest mich, bei dir war das sicherlich nur so eine leere Floskel, aber mich hat sehr interessiert, was die unsere Zuhörer beruflich machen. Was sie vom Background haben, wie alt sie sind, damit man überhaupt mal weiß, zu wem man da so labert.
Also der Nico ist auf jeden Fall ehrbarer als wir beide zusammen.
Auf jeden Fall. Das ist ja natürlich der klassische Werdegang. Medizin studieren und nebenbei noch im Notarztwagen mal lochen. Ja, also kenne ich viele Ärzte, die das so gemacht haben. Also
aber ich
kann man auch nur leisten, wenn man noch jung ist.
Ich finde das ganz interessant. Sein Nutzername enthält das Wort oder die Zusammensetzung Bloody Knuckles.
Sehr gut.
Alex fragt, habe heute eure aktuelle Folge gehört, weil ich ein Fanboy und Instagram-Opfer bin, schreibe ich euch hier, was ich beruflich mache. Ich bin Notfallsanitäter, Medizinproduktebeauftragter und auf dem Weg zum Praxisanleiter. Warum haben wir so viele aus dem Gesundheitsbereich?
Ja, vielleicht haben die gerade nichts zu tun, ich weiß es nicht.
Ja, ist ja gerade nicht los, ne?
Ja, oder vielleicht haben die auch so ein bisschen Hang zum Morbiden, ich weiß es nicht.
Ja, weil also der Nutzername dieser Person ist Willkommen im Beerdigungscafé, also referierend auf Cajon, aber ist natürlich auch wieder morbide. Also wenn alle Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten, so morbide drauf sind, dann habe ich Angst.
Nein, das ist schon alles, man muss sich da schon Strategien zurechtlegen, mit denen man klarkommt.
Eine gewisse Distanz auch irgendwo,
ne? Was damit zu tun hat, aber ich kenne wirklich viele Leute, die Ärzte, Sanitäter, Pfleger oder was weiß ich sind, die auch wirklich krasse Kampfsporttypen sind, ne? Also nicht hier so spirituell gedönt oder so, sondern die sich da auch wirklich mit dem Vollkontakt Sportarten begeben und sich da richtig auspowern dabei, ne? Klar, also irgendein Ventil braucht man da. Bei manchen ist das auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, schwarzer Humor, Sarkasmus, denke ich schon, dass das... eine Strategie sein kann.
Nee, Strategien zum Ertragen von Dingen, mit denen man ansonsten emotional oder psychisch nicht klarkommt, ist natürlich völlig gesund irgendwo auch. Ne? Und wenn es halt einfach diese Art von Sarkasmus oder Zynismus ist, dann ist das natürlich auch jedem gegönnt, das auch zu zelebrieren. Ja, also. Aber beeindruckend, was wir für coole Leute an den heimischen Empfangsgeräten haben. Der Chris schreibt, Moin, ihr zwei Lieben. Erstmal wünsche ich euch beiden ein frohes neues Jahr. Wollte eigentlich eine Mail schreiben, die wir ja auch immer ignorieren, habe aber verzweifelt keine Adresse gefunden, Gott sei Dank. Ihr habt ja in der aktuellen Folge gefragt, was war unsere Adresse nochmal? zartwiegruppstahl@gmx.de, nicht wahr?
Genau.
Ihr habt ja in der aktuellen Folge gefragt, was eure Hörerschaft so beruflich macht. Und da ich Langeweile habe und sich durch fehlende Sozialkontakte im Moment eine gewisse Mitteilungsbedürftigkeit bei mir entwickelt, ich weiß gar nicht, wovon er spricht, habe ich das Angebot wahrgenommen. Ich arbeite hier in der Region Kassel bei einem Automobilhersteller in der Logistik. Nebenbei spiele ich in einer ambitionierten, anderes Wort für erfolglos, Band. Dadurch habe ich auch meine schon länger existierende Leidenschaft für das Musikproduzieren weiter entdeckt und eigne mir das im Moment an und hoffe dadurch auch irgendwann euer thematisiertes Hamsterrad zu verlassen, denn da stecke ich mittlerweile als Vater auch drin. Mein Meister sagte mal an der Arbeit, Arbeit soll keinen Spaß machen. Punkt. So.
Aha.
Was für ein deprimierender Abschluss dieser Nachricht.
Arbeit, also das ist ja keine Arbeit, sondern das ist ja Berufung statt Beruf. Ja, also zu ambitionierten Bands kann ich sagen, also ambitioniert ist nicht das Synonym für erfolglos. Also ambitioniert heißt nur, es ist dir nicht egal, dass du nicht erfolglos bist.
Apropos ja. Nicht arbeiten, wäre doch auch was für dich, warum wirst du nicht Notar?
Also Notar muss ich ganz ehrlich sagen, da war mein Examen.
Achso, da musst du...
Also selbst wenn ich das wollte, hätte ich mit meinen Punktzahlen, müsste ich sehr, sehr gute Beziehungen haben, um da reinzukommen.
Don Mike wieder. Mal schauen.
Das sind wirklich dann die Besten der Besten.
Das ergibt überhaupt gar keinen
Sinn. Weil Notar,
also meine Erfahrung mit Notaren ist jetzt nicht so, dass die irgendwie groß Fertigkeiten haben müssen in jedweder Hinsicht. Also noch nicht mal lesen.
Hat irgendjemand behauptet, warum studieren denn die Leute Jura? Weil sie zu dumm für Biologie sind, können kein Medizin studieren und Mathe war auch nicht so eine große Stärke, fällt BWL weg und schon sitzt du im Jura-Hörsaal. Also kenne ich hunderte Leute, bei denen das so war. Und man kann mit dumm auswendig lernen in einem Jurastudium wahnsinnig weit kommen. Wahnsinnig weit und gute Noten bekommen. Und deshalb ist das so für diese leistungsbereiten Abi-Streber, ne, wo mehr Wille als Talent und Begabung da ist, ist Jura schon ein Studium, wo man sehr weit kommen kann.
Und das ist tatsächlich also, auch, also um mal ehrlicher zu sein, ne? Ich habe natürlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, Jura zu studieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da völlig abstrus finde, die Überlegung, aber eben dieser Aspekt des Auswendiglernens, der ging mir schon immer ab. Also das ist, ich habe eine körperliche Gegenreaktion auf Notwendigkeit zum Auswendiglernen, weil mir der Sinn sich schlicht und ergreifend nicht zeigt. Und deswegen habe ich von der Überlegung Abstand genommen. Wenn ich da vielleicht ein bisschen bereitwilliger gewesen wäre, wer weiß, wie sich das da entwickelt hätte. Also auch wenn ich mich immer so über dich lustig mache, ganz dumm finde ich den Beruf jetzt nicht.
Das soll auch überhaupt nicht heißen, dass das bei allen so ist. Ne? Es ist nur eine wirklich schon beträchtliche Anzahl von Jurastudenten und dann später auch Juristen, die sind aus solchen Überlegungen so einen Weg gegangen. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Apropos, mir fällt gerade eins, ich will dich gar nicht unterbrechen, auch wenn das heute irgendwie so ein bisschen mein Ding ist, aus Rache. Apropos nicht den Job bekommen, den man haben will. Worauf spiele ich an?
Die Märzgefallenen. Ja. Ist ja auch...
die Iden des März.
Die Iden, ja, es war leider nicht im März, ne? Sonst hätten sich natürlich die Überschriften schon komplett angeboten. Ne? März und seine Gefolgschaft sind dann die Märzgefallenen. Das wurde ja schon ein paar Mal in der Geschichte doppeldeutig verwendet, das Wort. Und die Iden des März, ja, aber ich glaube, er hat sich ja seine Dolchstecher inklusive Brutus rausgesucht, ne? So in seinem Narrativ.
Aber nee, ein so feudaler also Mensch wie März muss auch mit solchen Narrativen bearbeitet werden. Das ist schon richtig.
Das war ein Königsmord. Ja. Das war ein Königsmord von niederen Rängen gemeuchelt und dem Volkswillen vorenthalten. Und
der Wirtschaft. Absolut. Auch die also Wirtschaft wollte März. Alle wollten März.
Also das finde ich wirklich super. Mit einem Grinsen da eine klatschende Wahlniederlage einzustecken und dann im gleichen Atemzug noch zu erwähnen, dass ich aber bitte sofort mich als Wirtschaftsminister anverdiene. Ne? Wärst du jetzt eigentlich Altmaier, ne?
Ja, genau.
Also den musst du erstens erstmal von seinem Stuhl runterkriegen.
Oder raus.
Ja, ja, und zweitens muss man sagen, man muss ja heute bei Politikern auch durchaus mit ins Kalkül ziehen, wie telegen sind die? Wie telegen sind die? Wie wirken sie? Was bringen sie einfach so auf der Mattscheibe und auf Fotos rüber oder irgendwie, ne? Und da wirkt natürlich Merz wenig staatsmännisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Altmaier ist jetzt auch kein Posterboy, ne?
Kommt immer auf das Magazin an, in dem das Poster zu bekommen ist.
Ja, aber das Ding ist, um jetzt mal ein bisschen vom Habitus wegzugehen, das soll ja kein Bashing oder Shaming werden, der Merz, da ist halt auch innerlich so hässlich, wie er äußerlich ist.
Ne? Also tatsächlich muss ich sagen, dass er jetzt äußerlich nicht hässlicher ist als die meisten anderen Politiker. Also ich fand ihn jetzt nicht, also jetzt nicht so im Sinne von man sieht ihn, sondern man sagt weil man weiß, was hinter diesem Gesicht so steckt. Ne? Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob du diese Auflistung gesehen hast, was er sich alles schon so politisch geleistet hat. Er hat ja beispielsweise mal gegen einen Gesetzesentwurf gestimmt, der Vergewaltigung in der Ehe zu Vergewaltigung quasi umformen sollte. Mhm. Ne? Mhm. Unfassbar. Mhm. Unhaltbar, untragbar, ja, also, unmenschlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob man ihm das persönlich ankreiden kann oder nicht lieber seiner Partei ankreiden sollte. Ich glaube, das würde besser, wäre näher an der Wirklichkeit, dass das ein strukturelles Problem der Partei zu dieser Zeit ist.
Ich finde beides.
Ja gut, können wir uns auch auf beides einigen, klar. In dem konkreten Fall, wie gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Das ist äußerst selten und schon gar nicht bei so strittigen Themen, dass der Fraktionszwang, den es ja eigentlich gar nicht gibt, ne? Laut Grundgesetz ist ja der Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen, aufgehoben wird. Kann sein, manchmal wird es gerade bei besonders strittigen Sachen wie Abtreibungsparagrafen und sowas intern eine Schranke aufgehoben. Man weiß es nicht, aber die CDU hat sich da bei vielen Sachen nicht mit Ruhm bekleckert.
Wo wir gerade von Politikern sprechen, hast du eigentlich das den Martin-Sonneborn-Skandal mitbekommen?
Ich habe nur mitbekommen, dass, wie heißt der Comedian, der ist
Nico aus, Semsrott.
Semsrott, der tritt nicht mehr für die Partei an. Ne? Irgendwie, was war da? Das klang für mich so, als ob er dem Vorwurf, dass es so eine Art Ego-Trip-One-Man-Show ist, die Partei.
Weiß ich jetzt nicht, ob man es darauf auch ummünzen kann. Im Endeffekt ist der Sonneborn ja immer mal wieder mit Karikaturen oder Witzanfällen aufgefallen, die, fragwürdig sind. Auch im Hinblick auf das, was das Klientel akzeptieren kann, was man selbst hat. Ne? Vor allen Dingen im Hinblick auf Wählerschaft. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was es war, was er da publiziert hat oder ob das ein T-Shirt-Spruch war. Ich versuche jetzt gerade mal nebenbei. Achso, genau. Martin Sonneborn hatte ein Foto veröffentlicht, auf dem er in einem T-Shirt zu sehen war mit der Aufschrift Auf Wiedersehen Amerika. An den Sie guten Flug Luntel. Printed in China für die Partei. Stand da drauf. Das brauchen wir nicht kommentieren, das ist halt absolut behindert.
Ja, also Sonneborn hat ja schon eine Menge dumme T-Shirts angehabt, ne? Aber das war dann irgendwie schon bisher das Highlight, oder?
Das Problem bei dem Diskurs ist halt irgendwo auch, was kannst du als Satiriker und Chefredakteur der Titanic machen und was kannst du machen, wenn du im Parlament in Brüssel sitzt? So. Also ich kann den Spruch auch überhaupt, also ich kann das auch nicht relativieren oder was Positives dazu sagen. Das ist einfach daneben gewesen. Das ist kein Witz, den man nach dem Jahr 1960 oder so noch lustig finden kann, hoffe ich.
Ist es schon oft drüber. Ich habe immer mehr das Gefühl, irgendwie Titanic ist so ein Ding, was schon richtig, richtig aus der Zeit gefallen ist und ganz oft wie so dieser laute, möchte gern witzige Typ in der Klasse, über den schon lange keiner mehr lacht, oder? Der da hinten nur noch nervt auf der letzten Bank. So kommt mir die Titanic.
Ich finde es halt interessant, dass die trotz des Namens noch nicht gesunken ist.
Also ich bis jetzt, Sonneborn an sich hat schon auch coole Dinger gemacht. Ne?
Ich sag ja auch nicht, dass das, was er auch rein gesellschaftlich erreicht hat mit der Partei, dass das nicht auch zu honorieren ist. Und das ist halt auch grundsätzlich so die Frage. Sollte man wegen so einem Fehltritt, oder vielleicht auch, der Selmsrott sagt, es gab regelmäßig solche Fehltritte. Wegen dieser Person, die, sage ich mal, humormäßig im Gestern unterwegs ist, vielleicht nicht im Vorgestern, aber im Gestern unterwegs ist, diese ganze Partei als Idee canceln. Weil ich finde, das ist das, was Semsrott gemacht hat. Er hat die Partei aufgespießt, geopfert, mehr oder minder mit seinem Austritt, mit seinem klaren Bekenntnis gegen Sonneborn, damit er sozusagen nicht guilty by association, das ist ein schwieriges Wort von Ostdeutschen, unfassbar. Guilty by association.
Ich werde es nicht versuchen. Also rein vom Habitus oder so, nur so als Gedanken, weil wir da schon drüber geredet hatten. Also da ist ja, weiß nicht, ist das der Friedrich Merz des Kabarettismus?
das möchte ich ihm echt nicht jetzt hier andichten. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Er wirkt, also bisweilen wirkt du? Er schon ähnlich aus der Zeit gefallen wie Merz mit seinen Wirtschafts- und Sittenansichten. Ne?
Also dann kennst du ihn und seine Ideen mehr als ich. Also da bin ich jetzt kein Experte, muss ich sagen.
Ja, aber Semsrott...
Aber Semsrott ist, was Humor angeht, also halt auch nicht allererste Güte. Also wenn wir jetzt über die Qualität von Kabarettisten sprechen, da haben sich zwei gefunden, die sind auf jeden Fall auf einem ähnlichen Witzlevel unterwegs. Auch was Innovation von Witzen angeht. Also
Sonneborn war früher schon echt gut. Und Semsrott fand ich manchmal bemerkenswert. Also da hat zum Beispiel mal in so einer Diskussionsrunde irgendwie gesessen und hat da wirklich, also passive Aggressivität auf höchstem Level gucken lassen. Ne? Da hat jeden, wenn er geredet hat, in so einer normalen Politiker-Talk-Runde war der, und da hat sich von jedem ins Wort fallen lassen, hat aufgehört zu reden, wenn die dem ins Wort gefallen sind. Also so richtig, also dass man das nach 10 Minuten gemerkt hat, was der dort macht. Ne? Und die haben das einfach nicht geschnallt, diese Politikervögel, die da drumrum saßen. Und da hat er die richtig geil vorgeführt dadurch. Ne? Das fand ich schon cool. Da ist aber natürlich an der ganzen Sache jetzt viel näher dran gewesen. Ne? Also glaube ich schon, dass er da ganz gut einschätzen kann, was ihn da ankotzt und ob man da noch was mit zu tun haben will oder nicht. Also das muss man ihm doch schon zugestehen. Oder wie meinst du das mit dem
Cancel? Ja, nee, also das ist ja diese typische Cancel Culture. Wenn da irgendetwas passiert, was moralisch von einer gewissen Gruppe, ne, also nicht näher definierter Größe, nicht näher definierter Reichweite und Stärke, es muss nur möglich sein, sozusagen eine gewisse Welle zu erzeugen. Wenn eine Gruppe das sozusagen aufs Korn nimmt, dass plötzlich alle sozusagen sich dem beugen, aus Angst davor, selbst
ja, wie ist denn
befleckt zu werden in der Öffentlichkeit. Also quasi, das denke ich, ist so das Besondere, dadurch, dass man heutzutage in der Kommunikation so flache Hierarchien hat, dass jeder alles überall antragen und ankreiden kann, ist es möglich, öffentliche Institutionen, Marken und so weiter und so fort zu stürzen, wenn man eben entsprechend, Internetwort jetzt hier, Bass erzeugt, um sozusagen den Ruf zu beflecken. So, und das ist natürlich nichts anderes als ein politisches Mittel, das immer und überall eingesetzt wurde in den entsprechenden Kreisen oder also Kampfmittel in der Denunziation in der Gesellschaft oder eben Taktieren, ne, wie man es auch nennt, nur jetzt eben auf der Ebene von Social Media und mit der Möglichkeit, Macht zu zeigen, die man eigentlich gar nicht hat. Nur aufgrund der ja, Dünnhäutigkeit.
Wie waren Semsrott? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so komplett unter Cancel Culture fassen würde. Hat der eher gesagt, ey, das ist mir hier zu blöd, macht mal weiter ohne mich? Oder tut der alles, damit die Partei quasi sich auflöst oder einen Shitstorm erhält oder irgendwie? Weil das ist, denke ich, glaube ich, schon ein Unterschied. Ne? Weil es ist ja keine Cancel Culture, wenn du jetzt sagst, ey, Leute, das ist mir ja einfach zu blöd. Macht euer Ding. Ich will mein Gesicht dafür nicht mehr hergeben. Hasta luego. Verstehst du, was ich meine?
Also ich sehe es anders, ehrlich gesagt. Aber ich suche jetzt mal ganz kurz den Tweet, dass wir da was haben, wo wir auch wortwörtlich drüber sprechen können.
Ja, mach nur.
Martin Sonneborn ist deutsch, weiß, über 50, hat auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen zusammen mehr als 1 Million Follower, wird von seinen Fans angehimmelt und gehört zu den oberen 10%. Als Europaabgeordneter genießt er darüber hinaus unzählige Extraprivilegien. Jackpot. Ich weiß, wovon ich da rede, weil ich bis aufs Alter quasi in der gleichen unverschämt privilegierten Situation bin. Auch wenn wir beide glücklicherweise weit davon entfernt sind, irgendwo an nennenswerte politische Ämter zu kommen, tragen wir in unseren Rollen Verantwortung. Ich finde, wenn wir schon aus strukturellen Gründen keine Veränderung der Verhältnisse schaffen können, sollten wir es wenigstens symbolisch versuchen. Für mich geht es bei Martin Sonneborns Tweet von vergangener Woche weniger um eine Debatte über den Sinn und Zweck von Satire, sondern vielmehr um den ignoranten Umgang mit Feedback. Wenn sich Menschen von seinen Postings rassistisch angegriffen fühlen, muss er nicht viel tun. Es reicht, Mitgefühl und den Respekt vor den Betroffenen und das eigene Verhalten zu korrigieren. Wenn er der Kritik keinen Raum geben kann, den gesellschaftlichen Kontext Rassismus, fortschreitender Rechtsruck ausblendet und beleidigt, seine Machtposition ausnutzt, sobald Betroffene sich gegen Beleidigungen wehren und stattdessen den Schwerpunkt fälschlicherweise darauf legt, dass es andere nur zu doof sein, seine Kunst zu verstehen, sich also selbst zum Opfer stilisiert, sollte er gehen, weil er aus der Zeit gefallen und am falschen Ort ist. Ich habe vor einem Jahr vergeblich zu dieser Thematik mit ihm diskutiert und ihn vor einigen Tagen gebeten, über sein Posting nachzudenken und sich zu entschuldigen. Er hat es nicht gemacht. Das ist also kein Versehen. Er will das eindeutig so. Natürlich kann Martin Sonneborn Witze versuchen, wie er will, aber ich bin raus, wenn er kein Mitgefühl zeigt und weder versteht, wo oben und unten ist, noch da seine Verantwortung als Vorsitzender von die Partei mit 50.000 Mitgliedern und zuletzt 900.000 Wählerinnen weit über das hinausgeht, was ein Titanic-Chefredakteur vor 20 Jahren können musste. Ich finde seine Reaktion auf die Kritik falsch und inakzeptabel. Das ging mir in der Vergangenheit schon in anderen Fällen so. Daraus ziehe ich jetzt meine Konsequenzen, weil die Partei in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem das Projekt von Martin Sonneborn ist und ich dafür nicht weiter mein Gesicht hergeben will, habe ich eben mein Austrittsschreiben verschickt. Das schreckliche Mandat im EU-Parlament werde ich als Parteiloser bis zum bitteren Ende ausführen. Ich könnte das Leid nicht verantworten, das eine Nachrückerin statt Mann ertragen muss. Danke an alle Engagierten in der Partei, dass ich mitmachen durfte. Viel Glück und Tschüssi.
So ein Zwischending, glaube ich, macht das Statement von dem. Aber es ist schon, also er hat da gute Punkte, sehr durchdacht, finde ich.
Aber ich finde trotzdem, dass dieser Begriff der Cancel Culture durchaus auch hier ein Stück weit greift. Ich habe jetzt nicht im Vorfeld des Podcasts drüber nachgedacht, ob das stimmt, und denke jetzt quasi parallel ein bisschen drüber nach, weil ja schon der Punkt des Feedbacks und der Einflussnahme auf ein solches Posting einhergeht. Also es geht ja im Grunde um eine Machtausübung durch Social Media. So, und Cancel Culture ist ja jetzt sozusagen nur der Kampfbegriff, was daraus wird. So, die strukturelle Entwicklung ist ja zu sehen, es gibt Feedback und scheinbar hat er ja mit dem Gedanken gespielt, vorher schon, bevor dieser Fall war, und wollte eine öffentliche Stellungnahme auf dieses Feedback und eine Entschuldigung, und als das ausblieb, zog er seine Konsequenzen. Er zog seine Konsequenzen nicht, weil er persönlich ein Problem damit hatte, sondern weil er mit seinem Gesicht nicht mehr für die Partei Martin Sonneborns stehen möchte. Verstehst du, was ich meine?
Ja, gut, das ist und,
also, also ist das, doch, ist, das ist so ein bisschen das, was ich da rauslese. Also sprich, die öffentliche Meinung spielt da schon bei ihm in den Gedanken mit rein.
Ja, also vor allem auch die öffentliche Verantwortung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Ja, und wie gesagt, ich sehe da schon irgendwo Tendenzen dahin. Jetzt nicht, dass man das damit jetzt synonym setzen soll.
Ja, ja, so nicht. Also ich glaube, es ist auch so eine Art Mischform, aber ich glaube, es geht ihm nicht vorrangig darum, dass jetzt die Partei total platt gemacht wird. Also natürlich nimmt er damit im Kauf, dass da Sonneborn noch mehr im Shitstorm steht.
Ich finde das Statement halt schon doch deutlich destruktiv, wenn man schreibt, dass das Projekt ja als das Martin-Sonneborn-Projekt da sozusagen wahrgenommen wird. Weiß ich nicht. Also ich find's schon irgendwie schwierig für die Zukunft der Partei. Und wenn sozusagen die beiden Personen, die da an der Spitze stehen und die Gesichter der Partei sind, in der Art und Weise sich sozusagen zerstreiten und der geht, mit einer moralischen Überlegenheit geht und der zurückbleibt, quasi befleckt ist und gleichzeitig der das Gesicht dieser oder der Gründer dieser Partei ist, kann man die Partei denn überhaupt noch wählen? Ich habe tatsächlich auch mehrere E-Mails deswegen bekommen oder Nachrichten. So auch Freunde haben gepostet, ja, was wähle ich denn da jetzt in Zukunft?
Also das verstehe ich schon, aber das ist ja genau das, was der Semrott dem vorwirft, dass er sich darüber keine Gedanken macht. Also im Prinzip sagt er ja, na, das ist ja eben kein 80er-Satire-Magazin mehr, sondern das ist eine echte Partei mit Machtpositionen, finanziellen Interessen und so weiter. Und das kann man nicht wie ein Kioskheftchen führen. Ne? Man hat viel, viel mehr Verantwortung. Und ich finde es schwierig, das jetzt endgültig für mich zu bewerten, weil man natürlich nur die Sichtweise von dem Semrott hat und von Sonneborn. Semrott. Wird man schlechterdings ein ganz ernstes Statement zu dem Thema bekommen. Ne? Also da macht er sich dann natürlich einfach und versteckt sich hinter seiner Harlequin-Maske.
Ah, ich habe tatsächlich ein Statement von Sonneborn gefunden gerade.
Ah, okay.
Liebe Leute draußen an den Geräten, eigentlich wollte ich mich erst Ende der Woche zu den aktuellen Vorgängen äußern, aber der heutige Parteiaustritt von Nico Semsrott veranlasst mich schon früher zu reagieren. Einige grundsätzliche, humorlose Überlegungen zu den Möglichkeiten satirischer Auseinandersetzung mit einer immer irrwitzigeren, kapriolenschlagenden Welt werden in den nächsten Zeiten folgen. Eins vorab, die Exegese von Witzen gehört eigentlich nicht zu meiner Berufsbeschreibung. Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington habe ich den Entwurf eines T-Shirts veröffentlicht, dessen Zielrichtung es war, die zunehmend gegenstandsloser werdende weltpolitische Überheblichkeit der USA zu karikieren. Ihre Forcierung einer wirtschaftlichen Konfrontation mit China, ihre an Widersinnigkeit schwer zu übertreffenden Ideologien und Feindbildkonstruktionen und vor allem die wiederholten sinophoben Ausfälle und Polemiken ihres Präsidenten, in Klammern China-Virus, der gleichzeitig noch einen Großteil des Merchandise-Artikels für seinen Wahlkampf in China produzieren ließ, Zwinker-Smiley. Denn der Sturm auf das Kapitol schien nicht nur die Erosion der westlichen Demokratie und ihres Wertegerüsts jahrzehntelanger Exportschlager der Vereinigten Staaten offenzulegen, sondern auch einen weltgeschichtlichen Wendepunkt. Bei der Gestaltung dieses Shirts habe ich mich sprachlicher Stereotype bedient und ein billiges Klischee aufgenommen. Hat man ja vorhin, was er da draufstehen hatte. Mhm. Die Wirkung dieses Shirts habe ich unterschätzt. Ich war so überzeugt davon, dass die Stoßrichtung des Ausdrucks klar ist, dass mir nicht bewusst war, dass sich jemand davon rassistisch diskriminiert fühlen könnte. Wenn ein Witz aber zu rassistischer Verletzung führt, statt Reflexionsanstöße zu geben oder zumindest ein befreiendes Lachen nach sich zu ziehen, dann ist es ein misslungener Witz. Es tut mir leid, dass Menschen durch die Reproduktion dieses Stereotype verletzt wurden. Ich bedanke mich bei Nico Semsrott für die deprimierende Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg. So, und so, das ist halt das Ding. Und deswegen neige ich halt auch dazu zu denken, dass wir es damit Cancel Culture zu tun haben, weil natürlich der Witz fehlgeschlagen ist und auch vielleicht auf der anderen Seite nicht gut durchdacht, aber eben ein anderes Ziel hatte so, ne? Und dass man das ja auch wahrgenommen hat mit diesem Made in China, ne? So diesen Hinweis, wenn man diese ganze MAGA-Caps da zum Beispiel gesehen hat, wo das auch deutlich...
Ich glaube, es ging dem Semsrott ging es ja eher um die Aufarbeitung dieser Sache und nicht um das Shirt an sich, ne? Also das hat ja die Wunden gerissen oder den letztendlichen Ausschlag gegeben, wie er damit umgeht. Also so wie da Semsrott, in dem Statement von Semsrott kommt ja eindeutig rüber, dass er so wie Sonneborn sich in diesem Statement hier gibt, intern nicht diskutiert hat. Das ist ja
das. Das kann natürlich sein. Ne? Und wenn sozusagen die Erklärung dessen jetzt auch nur durch den Druck von außen erfolgt und ansonsten sozusagen eine gewisse Überheblichkeit oder Deutungshoheit Das kann natürlich sein. Also so wie er es jetzt hier dargestellt hat, finde ich es eigentlich ganz nachvollziehbar.
Finde ich auch nachvollziehbar. Es stünde der eine Satz noch drin, so nach dem Motto, in den internen Auseinandersetzungen um meinen misslungenen Witz habe ich mich auch nicht immer korrekt verhalten und habe es an Einsicht mangeln lassen oder so.
Vielleicht, es tut mir leid.
Dann würden die Statements von Semsrott und ihm perfekt zusammenpassen. Aber so klingt es für mich einfach, als ob der Vorwurf von Semsrott an Sonneborn ist, dass er intern nicht so diskutiert hat, wie er sich jetzt nach außen gibt und wie Sonneborn weiß, dass er sich geben muss.
Ja, und dieser Punkt bleibt halt nicht betrachtet davon. Also dieser Punkt, es kam schon öfter vor und er zeigt sich wiederholt uneinsichtig im Hinblick darauf.
Ja,
Und das ist vielleicht, glaube ich, der Punkt, wo dann das Fass zum Überlaufen neigt.
Aber wie gesagt, wer jetzt von den beiden da ein ehrlicher Makler ist und wer nicht, das kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen. Es passt halt beides gerade da nicht zusammen. Niemand gibt so ein Statement wie Semsrott ab, ohne Schaden für seine ehemalige Partei oder Partner oder Veranstaltung, wo man da ist, mit einzukalkulieren, ne? Oder vielleicht zu beabsichtigen.
Und in Kauf zu nehmen, mindestens.
Und insofern ist das schon in die Richtung Cancel Culture, das stimmt. Wobei Cancel Culture ja ganz oft auch noch, hier sehe ich ja noch die sachliche Auseinandersetzung. Weißt du, was ich meine? Also ganz oft ist es bei Cancel Culture ja auch ein fast nichtiger Anlass, um den es manchmal geht, wo es einfach nur um eine Machtdemonstration geht und dieses Sehenwollen des Effektes. Ne?
Oder also, das Falschverstehen von Witzen. Also das Falschinterpretieren von Dingen ist durchaus, ich habe da ja ein Video drüber gemacht, ist durchaus etwas, das oft genug Anlass gibt. Ne? Also dass man auch Leute angreift, weil man nicht verstanden hat, was denn eigentlich die tiefgründige Aussage ist. Bei Sonneborn nun ist es halt wieder ein anderer Fall, weil er halt auch einfach etwas genommen hat, was schwierig
aber
ist.
Aber es geht mal, also bei Cancel Culture schwingt für mich ganz oft noch dieses Moment mit, dass Sachen mit Absicht falsch verstanden werden, um sich in eine bestimmte Position bringen zu können, die moralisch vermeintlich übergeordnet ist. Weißt du, was ich meine?
Und das ist, was wir jetzt nicht einschätzen können.
Das können wir in dem Fall hier jetzt nicht einschätzen.
Das kann, weil er auf jeden Fall ein Moment hat und einen Grund hat, das so zu formulieren. Die Frage ist jetzt halt, inwieweit er sozusagen das Geschick da genutzt hat.
Im Umgang mit Medien ist er natürlich geschickt und geschult. Also das ist ja offensichtlich. Aber bei dieser Cancel Culture schwingt für mich ganz oft eben noch diese Machtausübung und dieser Genuss am Verursachen des Effektes mit. Ne? Also das ist bei ganz, ein super Beispiel für mich, so die ultimative Cancel Culture ist halt jemand in Selbstmord zu treiben, so ungefähr, ne? Wie bei dem Rammstein-Song Spring. So, das ist für mich ein ganz cooles Bild, also nicht cool im Sinne von toll, aber ein sehr gut getroffenes Bild von Cancel Culture. Ne?
Oder meinst du, dass das im Hinblick darauf schon so ausgelegt ist? Also, dass das das Ziel dieses Songs war?
Cancel Culture an sich, aber dieser Effekt, dass es da Leute um das Spektakel geht und, das Leiden des Einzelnen da keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch um dieses Gaffertum, um die Sensation, völlig losgelöst von eigentlichen Beweggründen ist oder eigentlichen Sachen, wie sie passiert sind, das spielt eine große Rolle in dem Song, glaube ich. Und das ist auch für mich so bei Rammstein so lyrisch einer der letzten absoluten Volltreffer, den sie gelandet hatten. Ne? Also dieser Song Spring ist schon echt krass.
Das ist aber auch ein sehr guter Punkt. Diese Ergötzung an dem Leid oder an dem Chaos, an dem Entertainment, möchte ich mal sagen, ist ein Punkt, den ich so in dem Video auch nicht aufgegriffen habe, weil der mir so, also beziehungsweise nicht bedacht habe, weil mir das selbst so fern ist, das so zu wahrzunehmen, obwohl man sich ja selbst dessen schuldig macht, wenn man nachts auf die Bilder des Kapitols starrt oder so und wir sind ja alle irgendwo sehr empfänglich für solche Aktionen, Bilder, Geschichten.
Ja, absolut, aber das ist, früher haben die Leute die Hexe auf dem Berg mit einem Scheiterhaufen getrieben, mit Fackeln und Mistgabeln, ne? weil sie die Hexe brennen sehen wollten, damit endlich mal wieder was los ist und keiner hat gefragt, was passiert ist. Und heute ergötzen sich auch viele Leute daran, dass bestimmte Konzerte abgesagt werden müssen, bestimmte Künstler Tourneen nicht machen oder Zusammenarbeiten aufkündigen.
Also, ist das so?
Also ganz ehrlich, also über John Schaffer haben wir uns ja schon ausgelassen, aber dieses ständige Bohren, dass endlich doch Hansi Kirsch mal dazu was sagen soll und wann wird er denn endlich verkündigen, dass Demons & Wizards nicht mehr weiterlaufen können und wann wird er ihnen endlich einen Arsch treten oder so, das ist auch eine geforste Cancel Culture,
finde ich. Ja. Aber die Frage also, ist halt, an welchem Punkt, und das ist so ein bisschen auch das Ergebnis meines Videos gewesen, wo ist das akzeptabel? Also wo ist der öffentliche Druck akzeptabel? In welchem Kontext, mit welchem Nachdruck und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt so eine nicht sehr klare Grenze.
Ja, aber man will diese Wirkungsmacht, ne? Diesen eigenen Effekt, dass ich da was bewegen kann oder mitbewegen kann oder so, das spielt da für ganz viele Leute eine Rolle und ist dann schon ganz oft losgelöst von der Sachfrage. Ne? Ich meine, Und der Schafer, dass da alles gemacht hat, was ihm vorgeworfen wird und so, ne, vom Hausfriedensbruch bis, was weiß ich, Landfriedensbruch, wenn ich jetzt mal in deutschen Strafrechtskategorien denke, die natürlich in den USA anders sind oder irgendwas.
Das sind so 6 verschiedene Punkte, die da aufgeführt wurden. Aber
trotzdem ist ihm das erst vorwerfbar, wenn ihn dafür ein Richter verknackt hat oder eine Jury in den USA. Ne?
Und, ich glaube, dass das Problem ist, falls es wirklich der Fall ist, dass er wohl Beamte mit so einem Bärabwehrspray angegriffen hat.
Ja, so ein Pfefferspray, ne? Ja, das habe ich auch. Ja, ja, aber verstehst du, was ich meine? Also, wenn du das gerecht und bin ich wieder Jurist in rechtsstaatlichen Sphären oder so behandeln willst, ohne dass da ein ungerechter Schaden eintritt oder so, musst du warten, bis da jemand rechtskräftig verurteilt, ihm das nachgewiesen ist und Punkt. Aber wenn das in 1-2 Jahren geschehen sein wird, interessiert das von der Community kein Schwein mehr. Die wollen jetzt den Effekt sehen, die wollen jetzt die Meldung haben, die wollen jetzt sehen, dass Hansi Kirsch unter dem Druck zusammenbricht und sein Kumpel verrät und Hansi ist ja so ein lieber Kerl, wie kann der mit so jemandem zusammenarbeiten, wie kann das sein? Das ist schon so eine Art perverses Gaffertum und Druck ausüben auf jemanden. Ne? Also ist absolut übergriffig. Also ich würde mir an Hansis Stelle sehr, sehr von Übergriffen geplagt vorkommen gerade.
Naja, gut, das ist halt wieder dieser Punkt Guilty by Association, ne? Den wir so gerne aussprechen hier.
Ja, natürlich, absolut, absolut. Mhm. Und wenn das alles stimmt, würde ich auch mit der Stirn runzeln, wenn so jemand noch mit jemandem in einer Band spielt. Ne?
Ja.
Total. Total. Ja. Das ist ja, da ist ja keine, aber es ist eben immer noch dieses Wenn. Aber diese Zeit hat halt die Aufmerksamkeit des Mobs nicht. Ne? Diese gerechte, faire, endgültige Entscheidungsfindung.
Und deswegen ist es halt ein Mob. Deswegen ist es keine Gruppe von Interessierten, sondern es ist ein Mob.
Absolut.
Der da von der emotionalen Überreaktion geleitet sozusagen den. Das Feuer und
das
am Brennen
ist das, was diese Semsrott-Sonneborn, wenn das Narrativ von dem Semsrott stimmt, was es so ein bisschen für mich von Cancel Culture wegrückt, weil er ja so durchgucken lässt, wir haben da schon 100-mal drüber geredet und ich habe ihm versucht, da von Parteifreund zu überzeugen und haben in Ruhe mal drüber geredet und so, uns führt da einfach keinen Weg rein. Was soll ich denn noch machen, außer das jetzt an die Öffentlichkeit zu zerren? Und dessen ist er sich ja bewusst, dass das so rüberkommt. Und wenn das stimmt, dann hat das Elemente davon, aber ist dann natürlich nicht Cancel Culture, weil da vorher andere Mechaniken angewandt wurden oder Verfahren.
Wobei ich aber sagen muss, es wäre, wenn es keine gewesen sein sollte, wäre es notwendig gewesen, im Posting zu erwähnen, dass das quasi fehlgeleitete Witze mit einer politisch richtigen Richtung sind. Ne? Also er hätte erwähnen müssen, dass dieses T-Shirt, um das es geht, einen anderen Ansatz hat, der sozusagen persifliert, was man ihm jetzt vorwirft für dieses T-Shirt. Und das ist ja die Krux. Das lässt ja Semsrott auch nicht zu, diesen Schluss.
Ja, aber das ist das Ding. Also es haben sich schon so viele Leute, indem sie vermeintlich antirassistisch sein wollten, als Rassisten geoutet, ne? Ohne dass es selber irgendwie merken. Also das ist ja auch, ich habe mich auch schon Behinderten gegenüber total bescheuert verhalten, obwohl ich gerade besonders freundlich sein wollte.
Ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also das ist ja jetzt nicht, also das ist, glaube ich, nicht eine Arbeit, die da der Semsrott leisten muss, da den Sonneborn irgendwie frei zu waschen und sowas. Und das,
aber das reproduziert ja das, also wir haben es ja gerade live in diesem detektivisch arbeitenden Podcast Nummer 38 erlebt, wie sich die Wahrnehmung auch verändert, wenn man den Fakten hinterherjagt. Ja, um jetzt mal Jonathan Frakes hier außen vor zu lassen. Wir sind ja auf der Suche nach wahren Geschichten. Und,
aber das ist ja diese negative Komponente in der Cancel Culture, dass es ganz oft um diese Wahrheitsfindung, die Beweisführung, die Gerechtigkeit und die Unschuldsvermutung ganz oft in solchen Cancel-Culture-Mobs gar nicht geht.
Nee, Unschuldsvermutung eben überhaupt nicht. Und das ist das Allerschlimmste eigentlich, oder?
Ja, und eben, ja, diese sind faktische Beweislastumkehren. Ne? Also derjenige, der für etwas beschuldigt wird, muss sich entschuldigen. Ihm die Schuld nachzuweisen, reicht im Prinzip auf Gerüchtebasis oder Aussage gegen Aussage. Also vor einem Gericht würde man von manchen Sachen freigesprochen werden, aber nicht im Internet.
Ja.
Und das ist natürlich ein Effekt, wo ganz, ganz viele Leute ihre Freude dran haben, ne? Weil man da schon so eine Unmittelbarkeit der eigenen Macht spüren kann. Da genau, dabei und zu sein und was zu bewirken. Ne?
Also und das vielleicht. Das vielleicht in einem Leben zu haben, in dem man sonst keinen Einfluss hat, irgendetwas zu verändern oder diese Wirkungsmacht zu erfahren quasi.
Es geht so weit, ne? Also denk zum Beispiel an diesen Mord an dem Regierungspräsidenten da, Prozess stattfindet oder so. Die Mörder von dem, die haben sich ja auch, seitdem der dieses Statement abgelassen hatte bei der Bürgerversammlung, zu dem er sich hat hinreißen lassen, dass wer die eben diese christlichen Grundwerte nicht vertritt, dass er da ja irgendwie gehen kann, wenn das nicht passt. Da ist ja in rechten Kreisen, auf rechten Foren, als der das damals gesagt hat, Lübcke, ne? Walter Lübcke heißt er, ja, der Regierungspräsident. Genau. Da ist ja ein Riesenshitstorm in diesen Bereichen losgebrochen und hat sich da irgendwie verstetigt. Und das ging dann hin, bis das dafür dann jemand sozusagen hingerichtet wird, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Weil eben scheinbar der Online-Effekt für solche Leute nicht groß genug war oder sich das dann so verselbstständigt hat. Das ist dann schon beängstigend, was das so verblühten treiben kann. Ne? Oder Trump ist das ja auch nicht bewusst, was damit sein, weil es ist dem heute noch nicht bewusst, was damit seinen Tweets vor Vollidioten auf die Straße schicken kann, die da Leute abknallen. Ne? Also das ist...
Meinst du? Also ich gehe eher davon aus, dass es schon bewusst ist.
Ja, natürlich weiß er, dass er da, wenn er was schreibt, dass das dann passieren wird. Aber ich meine, ihm ist die Verantwortung nicht bewusst. Ne? Das meine ich fürs gesamte Land.
Ich glaube auch nicht, dass es ihm ums Land geht, sondern um sich selbst.
Also ja, absolut, das meine ich. Ihm ist das nicht bewusst, was er als Präsident überhaupt machen soll. Das meinte ich. Das habe ich ein bisschen blöd ausgedrückt.
Ja. Ja, ich würde so weit gehen zu sagen, ihm ist es halt scheißegal. Also solange es nicht seinem eigenen Image oder wohlförderlich ist.
Naja, genau. Ja. So. Also das wird ja von, ja, das ist natürlich auch Küchenpsychologie, aber von vielen Leuten in seinem Umfeld, da gibt es ja eigentlich kaum einen, der da kein Buch geschrieben hat. Ne? ja. Wird ja immer wieder attestiert, dass es absolut egozentrischer Narzisst ist. Aber was hast du noch für Symptome oder Fälle von Cancel Culture behandelt da in deinem Video? Ich finde das sehr interessant.
Beispielsweise habe ich mich ja darüber aufgeregt, dass Thalia die Bücher vom Hildmann nicht rausnehmen will, bevor es ein Gerichtsurteil gibt.
Ja, ja.
Und de facto müsste man jetzt sagen, Thalia hat eigentlich recht, das nicht zu tun. Das wäre ja dementsprechend, was du vorhin gemeint hast, solange es kein rechtsgültiges Urteil gibt, ist er de facto unschuldig. So. Und da ist für mich so der Punkt, wo ich mich dann frage, an welcher Stelle ist es jetzt gerechtfertigt und wo nicht.
Ja gut, also wenn man auf dem Standpunkt steht, wir verkaufen keine Bücher von rechtsgültig verurteilten Verbrechern oder irgendwas, ne, ist klar. Also bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man die Belletristikabteilung da bei der Thalia mal durchschaut, ob da nicht einige...
Würde ich nämlich auch sagen.
einige also ich meine, Autoren auch dabei sind, die nicht auch irgendwo im Knast sitzen, im Knast gesessen haben oder...
Im Knast sitzen sollten.
Totale Massenmörder waren. Gut, ist halt bei Hildmann, glaube ich, schon noch ein bisschen was anderes. Also, weil die Blickrichtung ist ja was anderes. Es geht ja nicht darum, ob das ein Krimineller ist oder nicht. Es geht darum, bei John Schafer zum Beispiel bist du ja bei der Frage, war er dort im Kapitol dabei bei dem Sturm? Hat er das gemacht? Hat er das nicht gemacht? Das muss ja erst bewiesen werden. Was Attila Hildmann über seine Kanäle abgesondert hat, das ist ja nicht strittig, dass er das gemacht hat. Und da muss ich die Frage stellen, okay, will ich dann seine Bücher, will ich Bücher von jemandem verkaufen, der sowas äußert oder nicht? Dass er solche Dinge geäußert hat, die da zu Recht zu Missfallen anregen, das ist ja nicht strittig in dem Sinne. Und Thalia, glaube ich, wird da auch eine Kalkulation aufmachen. Okay, also die große Hildmann-Welle ist vorbei. Die normalen Leute, die früher Hildmann gekauft haben, kaufen die jetzt nicht mehr. Aber es kommen ja jetzt neue Leute, die sich für Hildmann interessieren in unseren Laden und kaufen das. Wir haben da sozusagen analog zur zweiten Corona-Welle eine zweite Verkaufswelle von Hildmann. Jetzt kommen nicht mehr die normal im Leben stehenden Veganer und vegetarisch Interessierten, sondern jetzt kommen die ganzen Schwurbler und kaufen die Bücher von dem. Ja. Ich glaube, die Überlegung spielt da eher eine Rolle. Das ist dann schon ganz schön scheinheilig, glaube ich.
Ja? Aber da würdest du persönlich auch sagen, hier wäre das Canceln eigentlich notwendig.
Ja, ich Thalia, ich würde es canceln, eben aus dem Grund, weil nicht strittig ist, was für Äußerungen er tätigt. Ne? Stünde im Raum, er soll dies und das gesagt haben oder dies und das gemacht haben, dann würde ich Thalia auch zustimmen. Ne? Aber das ist ja nicht strittig. Es geht ja nicht darum, ob das, was er sagt, strafbar ist oder nicht.
Also ich habe jetzt hier nochmal meine Stichpunkte dazu nochmal aufgemacht. Gerade dieses strittig oder nicht strittig ist ja auch ein wichtiges Thema, beispielsweise bei dem Gerücht, dass das Müller-Milch, also beziehungsweise Müller, ne? Also der Molkereikonzern oder die NPD unterstützt.
Ja.
Und deswegen.
Ja. Ist da was dran?
Nee. Oder? Also laut den Infos, die ich habe und dem Statement aus dem Jahr 2007, ich habe da extra nochmal danach gegoogelt, 2007 gab es ein offizielles Statement, dass Müller sich da komplett von distanziert und dass das Gerüchte sind, die nicht auf der Realität fußen. Und es gibt auch Magazine, die sich da auseinandergesetzt haben damit, mit der Frage, wo kommt das Gerücht her? Und das war halt irgendwas, was mal in Kettennachrichten versendet wurde oder in Ketten-E-Mails.
Ach so, kam vielleicht von Südmilch oder so.
Nee, und das ist es halt genau, ne? Und wenn dann sowas dann, sag mal, so langsam durchsickert und in das Bewusstsein eindringt, ohne eben auf reellen, nachweisbaren Grundlage zu fußen, dann ist das natürlich wiederum schlimm, wenn man dann anfängt zu canceln. Ja, also, aber genau, bei Attila Hildmann ist ja klar, dass der das tut.
Ist Cancel Culture eigentlich ein völlig neutraler Begriff oder ist Cancel Culture, schwingt da schon so die Wertung des Angegriffenen mit im Sinne von, das ist ja eine Hexenjagd?
Das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist im Endeffekt ja so ein Kampfbegriff.
Ja.
Also das ist die Frage ist jetzt, von welcher Seite aus? Und das kann man, glaube ich, so gar nicht richtig definieren, weil ich habe es vorhin ja auch politisches Instrument genannt, von allen Seiten benutzt wird, um die eigene Politik durchzusetzen. Beispielsweise wurde ja auch Feine Sahne Fischfilet im Dessauer Bauhaus gecancelt. Also das ist nicht nur so ein linkes Ding, sondern auch ein rechtes Ding. Ne? Also nicht, dass man hier jetzt wieder sagt, ja, und das machen ja immer nur die Linken und es sind ja auch alles nur Unrechtstäter etc. etc. Nee, das geht von allen Seiten aus.
Ja,
das und ist ein im Endeffekt ist da ja schon, also das Schlimme an Cancel Culture ist ja, dass man keine Möglichkeit gibt, zum einen dem noch Luft zu lassen, bis gewisse Dinge geklärt sind oder sozusagen der Mob wird halt losgelassen. Und der Mob fragt dann nicht mehr, sondern er richtet. Das ist schlimmer als zu sagen, wo der Begriff hierher kommt. Der war ja im Jahr 2000, hast du nicht gesehen, 2014 oder so, ist der tatsächlich entstanden aus der Aussage, ich cancel Person XY. Also ich entferne den aus meinem eigenen Leben im Hinblick auf seine Produkte oder seine Beiträge oder whatever. Ich schließe den einfach aus dem, was ich so wahrnehme. Und das ist ja in dem Sinne, von der Haltung ist das ja eine Art Boykott. So, ich boykottiere jetzt sozusagen das. Und das ist ja nichts Neues. Aber der Umstand, dass man das Boykottieren sozusagen auf Social Media äußert und zum eigenen Punkt der Agenda erhöht, das führt ja sozusagen dann zu diesem negativen Schneeballeffekt, sage ich mal. Dass du sozusagen den Namen offiziell sozusagen verbrennst. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das gut ist oder schlecht. Aber das führt dann zu dieser Dynamik, sage ich mal. Und da kommt dann Cancel Culture, dass du nicht mehr selbst für dich einfach entscheidest, ich boykottiere den aus Gründen, die ich mir selbst sozusagen, die ich gerade entdeckt habe, sondern vielleicht, weil es Not tut, das so, also diese Position jetzt zu beziehen. Ich muss jetzt aus gesellschaftlichem Druck heraus so reagieren oder Person X hat das gesagt, also wird es schon stimmen, ich vertraue Person X und teile das wiederum weiter. Ne? Und dann geht das wie so ein Lauffeuer und wird Teil der zumindest offen verhandelten Gesellschaft.
Ja, ja, also so eine Art, wenn man jetzt mal beim Dinkeldiktator bleiben, nicht jeder soll entscheiden, ob er zu einer Lesung von Attila Hildmann geht oder nicht. Ich gehe jedenfalls nicht hin, sondern ich will, dass die abgesagt wird, damit da gar keiner mehr hingehen kann.
Genau.
Also dem anderen oder der Allgemeinheit die Entscheidung als Faktum sozusagen.
Weil die Allgemeinheit ja sowieso so entscheiden muss.
Diese, ja, darum geht es ja gerade, diese kritische Masse eben zu erreichen, dass der öffentliche Druck so hoch ist, dass nur noch eine Möglichkeit besteht. Ne? Also ich erinnere mich, da auch ein ganz gutes Beispiel war diese von Tom Buro ist das der ARD oder WDR-Intendant, weiß ich nicht, als es um diesen Song ging, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ne? Hm. Oder meine Oma fährt im SUV zum Hausarzt, meine Oma ist eine alte Umweltsau, wurde ja dann auch aus der Videothek, gibt es noch Videotheken überhaupt, aus der Mediathek genommen, dieser Beitrag, und wurde sozusagen da den eigenen Redakteuren und Künstlern auf den Sendern in den Rücken gefallen, weil der öffentliche Druck so hoch war. Also das war so auch so ein, für mich so ein Beispiel von Cancel Culture, wo da der öffentliche Betroffenheitsmob Sachen hochgekocht hat und Wirkungen entfaltet hat, die dann in einer zweiten Welle kam ja dann eine noch größere Welle von Leuten, die sich drüber aufgeregt hat, dass das aus den Mediatheken entfernt wurde, dass der Intendant da seinen Leuten in den Rücken gefallen ist und so weiter. Ja. Das ist dann doch mal umgeschlagen, ne? Weil vorher eine gleichgültige Masse ruhig war. Eine beschleunigte, kleinere Masse, die sich darüber aufgeregt hat, hat einen Effekt erzielt, auf den dann diese neutrale Masse losgegangen ist. Ne? Also quasi so ein Turnaround von der Cancel Culture. Das ist auch interessant.
Und das ist ja das Gefährliche, dass du als kleine Masse, sage ich jetzt mal, das initiieren kannst. Und als kleine Masse kann man ja schon eine Person, also es kann ja schon eine Person sein mit mehreren Konten und dementsprechend einer dargestellten Relevanz, die gar keine ist.
Ja,
also
ja.
Quasi nur eine virtuelle, eine digitale Relevanz, die vielleicht auch nur erzeugt wird durch mehrere Profile, durch einen Troll, Botnetz, whatever. Das macht dieses System halt angreifbar. Und wenn man dann sozusagen sich dagegen stellt und sich herausstellt, ach, guck mal, das ist ja gar nicht Konsens, dann ist es ja auch irgendwo noch vital. Ich glaube, wir sind auch noch an dem Punkt, dass wir Konsens suchen, ehe wir uns quasi ergeben dem gegenüber. Aber soweit ich das in den Artikeln gelesen habe zu dem Thema, ist das in den Staaten eben nicht mehr so. Dass man sofort einknickt, wenn geschossen wird, um sich wegducken zu können.
Ja, also das, ja eben, es wird auch gerade von vielen Internetfirmen und so weiter, wird eben einfach zur Konfliktvermeidung, ne? Was ja auch wirklich dort das Potenzial hat, Gewinne zu beeinträchtigen und so weiter. Zur Konfliktvermeidung wird da so ein Glattschleifen, ohne nachzufragen, wird der Streitpunkt gar nicht ausgefochten, sondern eben einfach komplett entfernt.
Ne? Ja, genau.
Und das ist ja auch, was hier zum Beispiel damals bei Facebook oft diskutiert wurde. Ne? Wie weit wirkt sich das auf die Meinungsfreiheit aus, wenn da jetzt alles komplett glatt gezogen wird und alles Kontroverse irgendwie und die per Gesetz verpflichtet sind, da gegen Hate Speech vorzugehen oder so, werden die nicht dann die Messlatte so tief legen, um möglichst alle Hate Speeches zu erreichen, dass auch ganz viele gerade noch oder immer noch zulässige Sachen auch mit weggefegt werden und damit die Meinungsfreiheit angegriffen werden. Ne? Also das ist schon eine Frage. Also ich denke, Cancel Culture, gibt es da irgendeinen anderen Begriff? Ich will mich immer nicht dieses Kampfbegriffes bedienen, ne? weil das klingt schon so ein bisschen nach neurechten Kampfbegriff. Gibt es da einen neutralen Begriff?
Das ist ja das Ding. Das habe ich ja versucht, gerade so ein bisschen auch zu umschiffen. Boykottieren ist ja zu kurz gegriffen.
Boykottieren ist zu kurz gegriffen, und es ist aber auch trotzdem interessant, dass man automatisch einen linken Mob vor Augen hat, der gegen irgendwas Rechtes vorgeht. Ne? So als Plattitüde von Cancel Culture. Es gibt ja tausend andere Formen und auf allen Seiten und in allen Gebieten, aber so landläufig hat man das doch sofort vor Augen, oder bin ich da falsch gewickelt?
Das ist ja das Schlimme irgendwie, dass wir immer davon ausgehen, aha, jemand möchte uns den Spaß verderben, jetzt mal so gesagt, das müssen Linke sein.
Ja, genau. Also woher kommt das, was da mitschwingt?
Vor allen Dingen, dass wir also, beide auch so gepolt sind.
Ja,
also, dass natürlich. Wir das auch so wahrnehmen.
Ja, obwohl ich mich natürlich eher der, dann wäre ich ja auf der Seite, die Cancel Culture ausübt. Ne? Ich sehe mich ja schon irgendwie
als... Ja, du hast Dicke. Ja auch wenig Spaß. Also, das passt ja schon.
Ja, natürlich passt das. Also, das ist mein einziger Spaß, ja,
Spaß.
Mal in der Woche mal eine Stunde mit dir zu reden. Mehr habe ich ja nicht mehr vom Leben. Ne?
Ich finde das gerade sehr traurig, dass du das so sagst, nachdem ich dir letzte Woche gesagt habe, dass das einer meiner Highlights der Woche ist. Danke.
Also ich habe das so verstanden, dass du damit unterstreichen wolltest, wie trist dein Leben ist. Das kam jetzt überhaupt nicht negativ rüber, positiv rüber zu mir. Egal.
Ja, es ist okay, Mike, ist okay.
Ja, aber es ist irgendwie, man hat so eine Plattitüde da vor Augen. Ist so. Also so dieser Klassiker.
Ja, aber wo kommt das her? Das wäre ja mal spannend.
Also ich glaube, die Urmutter der Cancel Culture in der, wie soll man sagen, in der linken Kultur ist das Wettern gegen die bösen Onkels. So eine der ersten Sachen, die mir einfällt.
Hm. Also ich bin ja ein bisschen jünger als du. Deswegen weißt du ja eher, was da wann wie angefangen hat.
Und deshalb habe ich damals natürlich als Cancel Culture irgendwie so wahrgenommen. Oder wo ist denn dein erstes Erlebnis medial, wo du sagen würdest, alles klar, da bin ich das erste Mal auf sowas gestoßen.
Boah, du stellst mir heute Fragen, ey. Manchmal wäre es wirklich gut, wenn wir uns auf solche Fragen vorbereiten würden. Wann ist mir das erste Mal aufgefallen? Ah, eine Sache, die mich zumindest sehr gestört hat, ist gewesen, als Little Britain von Amazon Prime entfernt wurde. Kennst du die Serie?
Ja. Ja.
Die betreiben für zwei Charaktere Blackfacing und dazu muss man sagen, es geht in dieser Serie komplett darum, alle zu beleidigen und das darzustellen. Ne? Und eben dieses Klischee des Blackfacings zu targeten. Diese Serie wurde jetzt quasi entfernt dafür, dass sie Awareness für dieses Thema schafft. Zumindest ist das meine Interpretation. Ja, es ist immer die Frage, was ist meine Realität, was ist die andere Realität? Ja, in Sonneborn sagt ja auch, ich habe ja eigentlich ein anderes politisches Ziel mit diesem Posting da verfolgt. Tja, das ist jetzt halt die Auslegungsfrage. Das ist aber etwas, was mich persönlich sehr aufgeregt hat.
Ja, verstehe.
Aber ansonsten, boah, historisch gesehen.
Na, nicht historisch.
Also was mich relativ früh ein bisschen tangiert hat, persönlich, war das Tragen gewisser in der Metal-Szene akzeptabler Symbole. Ne? So ein Thorhammer beispielsweise. Mhm. Da bist du sofort erstmal Ziel im anderen Kontext. Ne? Du musst dich erklären, warum du so ein rechtes Symbol trägst. Dass das nur ein Symbol ist, das gemissused wird, mal außen vor gelassen. So. Und das ist so das erste Mal, dass ich damit das am eigenen Leib, sage ich mal, erfahren habe, würde ich sagen. Also immer, wenn ich irgendwo in Leipzig bin und mit Leuten irgendwo unterwegs, darf ich mich erklären, warum ich einen Thorhammer trage.
Naja, verstehe ich schon. Verstehe ich schon. Und ist dann deine Erklärung okay für die? Oder
ja, tatsächlich
schon. Man ja mal?
Nö, tatsächlich schon. Also es ist natürlich immer so aus der Richtung, bitte jetzt sag mir jetzt bitte nicht, dass du Nazi bist. So. Also das schwingt schon ein bisschen mit, aber die Erklärung ist dann schon in Ordnung. Also weil es natürlich der symbolische Hintergrund dessen und auf der anderen Seite noch der emotionale Hintergrund war halt ein Geschenk und hat halt auch irgendwo nochmal so einen persönlichen Stellenwert. Mhm. Aber man merkt, was man tut und zeigt, ohne überhaupt etwas gesagt zu haben oder trotz dessen, dass man etwas sagt, kann schon viel bewirken.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also für mich ist das ist ja okay. Ne? Du hast so ein Ding aber also ungesund wäre es ja, wenn jemand dann deine Erklärung zu deinem Thorshammer nicht akzeptieren würde und dich trotzdem als rechts abstempelt,
obwohl
du ihm gerade genau erzählt hast, was los ist, dann wäre ja dieser ungesunde Punkt überschritten.
Ja.
Ne?
Nee, deswegen,
der dann Cancel Culture für mich nervig macht oder diesen Mechanismus, ist ja jetzt nicht Cancel Culture an sich.
Deswegen wollte ich gerade sagen, das ist halt etwas, wo ich bemerkt habe, dass das einen Einfluss haben kann. Und was ich natürlich nicht weiß, was das hinterrücks für Reaktionen nach sich zieht oder was das mit sich gebracht hat oder wie viele Leute mit mir vielleicht gar nicht gesprochen haben, weil sie das gesehen haben und das gleich verurteilt haben, beispielsweise. Ne? Also ich habe versucht, gerade mal so aus der persönlichen Sicht so einen Mechanismus zu beschreiben, also wie der sozusagen so sich anfühlt. Hast du denn da was im Kopf?
Zum Beispiel, keine Ahnung, als 17-, 18-Jähriger oder so bin ich so mal mit einem Sweatshirt rumgerannt von diesem Slayer-Fanclub Slaytanic Wehrmacht. Ne?
Ja, ja, da.
Irgendwie, klar, Das würde ich heute nicht mehr machen. Da habe ich mir damals überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass da halt ein Monster mit Stahlhelm drauf ist und hinten steht Wehrmacht drauf. Dass da zumindest schon mal jemand bei so einem schwarz-weiß-roten Sweatshirt auch noch nach einer Erklärung fragt, ne? wenn er jetzt nicht weiß, was das sein soll. Absolut. Und da fühle ich mich im Nachhinein auch nicht ungerecht behandelt, wenn mich darauf jemand angesprochen hat und mir da mal ein paar Worte gesagt hat. Also insofern, aber da ist mir das zum Beispiel untergekommen, klar. Das wäre jetzt zum Beispiel der gleiche Unterschied bei dir. Ist ein Unterschied, ob du mit einem Torshammer rumrennst und das den Leuten erklären kannst oder ob du den Leuten erklären willst, dass dein Hakenkreuz um Hals ja eine ganz andere Bedeutung hat und dass immer missbraucht wird und so. Ja, ne? Wenn du eins um Hals hättest, ne, soll ich so rüberkommen.
Also am Hals tätowiert.
Nein, ne, auf der Stirn.
Ich habe gestern den Film, kleiner Exkurs, den Film Baby Driver gesehen, mit Kevin Spacey, ist ja auch jemand, der gecancelt wurde. Und da hatte einer der Bankräuber ein Tattoo am Hals, Hate stand da. Beziehungsweise ist also wirklich Vergangenheitsform, stand da, denn das E vom Hate hat er ja schwarz gemacht oder mit einem Pik-Ass oder so versehen. Und dann kam die Frage, wieso steht denn da Head an deinem Hals? Naja, weil die Jobaussichten mit Hate einfach schlechter sind und niemand hasst Hüte.
Eigentlich eine coole Szene. Also
absolut großartig, ja.
Respekt an den Drehbuchautor. Nee, kenne ich gar nicht, den Film.
Super lustig. Hat so ein bisschen was Bonnie und Clyde-mäßiges. Vor allen Dingen, wenn man auf so Classic Rock, auf Classic Rock steht, da geht es viel um Musik. Also der Fahrer, um den es geht, hat Tinnitus und deswegen läuft die ganze Zeit Musik. Also er hat die ganze Zeit Kopfhörer drin. Und deswegen ist jede Szene musikalisch aufgearbeitet. Und das ist bei so Verfolgungsjagden schon cool. Wir haben hier noch, sind wir fertig mit dem Cancel Culture Ding? Weil wir haben hier noch viele andere Nachrichten von Leuten, die uns auf Instagram geschrieben haben. Und ich hätte gerne...
Ja, lass da noch mal reinschauen. Also ich fand das interessant mit der Cancel Culture. Ich hoffe, wir werden aufgrund unserer vielen kontroversen Sachen, die wir hier heute preisgegeben haben, du mit deinem Torshammer, nicht gecancelt.
Die Lena schreibt, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin seit einem Jahr Angestellte beim internationalen Versicherungskonzern. Konkret reguliere ich Rechtsschutzfälle. Für mich goldrichtig, auch wenn ich immer wieder höre, dass viele sich aus unterschiedlichen Gründen den Job nicht vorstellen könnten. Selbstständig zu sein, könnte ich mir wiederum niemals vorstellen, da ich stark sicherheitsorientiert bin. Deswegen arbeitet man vermutlich bei einer Versicherung. Das passt ja wirklich. Das liegt auch daran, weil ich eher aus recht bescheidenen Verhältnissen komme und abgesicherte Verhältnisse immer als großes, elementares Lebensziel gepriesen wurden. War bei mir zu Hause aber auch so tatsächlich. Und ist weiterhin so.
Ja, ich glaube, du, das willst du deinen Kindern gegenüber.
Ist, glaube ich, immer, ne?
Spießig, wie das klingt, aber du willst natürlich, dass deine Kinder irgendwie abgesichert sind.
Deine Söhne wären keine Rockstars?
Ich weiß nicht, ob das total spießig klingt, aber hätte ich ein Problem damit, wenn mein Kind ein abgesicherter, glücklicher Beamter ist irgendwo? Ich glaube, ich hätte nur ein Problem damit, wenn er damit nicht glücklich ist. Aber dann wäre mir das schon lieber, als dass er mittelmäßiger Skispringer wird oder so.
Was ich meine. Also, der landet immer nur auf einem Bein.
Ja, sozusagen. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist schon, also kann ich schon nachvollziehen, dass Eltern so dieses, aber auf die ungesunde Seite kippt es halt, finde ich, wenn Eltern das wollen, obwohl die merken, dass ihr Kind damit nicht glücklich ist.
Die Carmen ist 31 und Azubine im öffentlichen Dienst, in Klammern Kommunalverwaltung, neu angefangen. Daher liebe ich die juristischen Beiträge von Mike.
Also kommunal, also ich muss mich da mal outen, Kommunen sind natürlich meine Lieblingskörperschaften, ne? Im öffentlichen Recht, also kommunale Selbstbestimmung, habe ich super gute Erinnerungen dran. Das war meine allererste Hausarbeit gewesen zu dem Thema und da habe ich eine richtig, richtig gute Note gekriegt und liegt mir seitdem ganz, ganz doll am Herzen, der Artikel. Ganz viele Grüße in die Kommunalverwaltung.
Du bist ein furchtbarer Schleimer, Alter, ist ja unfassbar. Kers Kapp schreibt, guten Morgen, ihr wolltet ja wissen, welche Berufsgruppen euch so hören. Ich bin Sozialarbeiterin mit Jugendlichen auf Ausbildungssuche. Liebe Grüße aus Oberfranken. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es keine Sozis hier gäbe.
Ja, das stimmt.
Ihr wollt ja, die Fiona schreibt, ich bin Medizinstudentin und höre euch immer, während ich mir Vorlesungsfolien durchlese und auswendig lerne.
Ja. Ach, du großer Gott, und wie sind ihre Noten so?
Das hat sie nicht geschrieben, aber das spricht trotzdem nicht für uns.
Nee.
Die Alicia ist Altenpflegerin. Ich höre euch gerne zum Runterkommen nach der Arbeit. Ich bin mal gespannt, was bei eurer Umfrage rauskommt. Liebe Grüße, Alicia. Moin Jungs, schreibt jetzt der, ich habe keine Ahnung. Er nennt sich Robfür. Sorry, wenn ich dir jetzt Unrecht tue. Moin Jungs, ihr wolltet ja Feedback zum Berufsstand eurer Hörerschaft. Ich bin Chemikant in Bad Köstritz. Das ist das älteste Chemieunternehmen der Welt. Was?
Das Bierpanschen oder was macht er da?
Arbeite Vollschicht und höre euch meistens am Wochenende oder in der Nachtschicht während der Arbeit. Meine Kollegen wundern sich dann meist, warum ich eine Stunde am Stück dumm vor mich hingrinse. Da werden halt für alle Synapsen ausgeschaltet, wenn man uns zuhört.
Ja, total. Also ich stelle mir das auch als so einen debilen Dämmerzustand vor.
Also wenn mal in den Zeitungen ein Chemieunfall aus Bad Köstritz zu hören ist, dann waren wir das. Macht auf alle Fälle weiter so. Ich freue mich immer riesig, wenn eine neue Folge kommt. Cheers.
Cool.
Paul schreibt, höre euren Podcast jede Nacht, während ich meinen 40-Tonner quer durch Deutschland fahre. Ihr macht die ganze Sache echt spitze. Macht weiter so. Liebe Grüße von Paul aus Radeberg. Liebe Grüße auf die Straße.
Super, alles klar. Siehst du, ihr hört nicht nur Truckstop, die Trucker. Also das ist, glaube ich, ein Beruf, wo man wirklich geil Podcasts hören kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon wirklich mit Berufskraftfahrern, also Busfahrer, Trucker und so, Diskussionen gehabt, gerade auch politisch und über bestimmte wissenschaftliche Dinge oder so. Das war auf Niveau. Das war der absolute Hammer und ich habe da so viel gelernt, weil solche Leute sich wirklich ganz, ganz viel mit Wissen befassen. Ne? Die lesen abends viel, die hören viele Podcasts, wenn sie unterwegs sind. Unterschätzt man ganz oft solche Berufsgruppen, ne? Weil das ja immer so ein bisschen als dröge dargestellt wird, so ein Beruf. Also ich habe da von ganz vielen Leuten schon mega coole Denkanstöße gekriegt, gerade von Tourbusfahrern und sowas.
Ich denke, für heute haben wir auch genug gelabert, oder? Ich bin schon ein bisschen heiser, hörst du das?
Alles klar, mein Guter. Hau rein, ne?
Na, euch noch ein schöne Woche, bis wir dann wieder bereit sind. Oder bis in wenigen Tagen, keine Ahnung.
Tschüss. Alles klar. Tschüss.
Arbeit soll keinen Spaß machen. Punkt.